Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext heute Morgen steht im 10. Kapitel des Markus-Evangelium, die Verse 17 bis 22. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehren, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sagte: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Komm, Heiliger Geist, öffne uns Herzen und Ohren, dass das Wort in uns hineinkommt und Frucht trägt und unser Leben verändert. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in unserem heutigen Textabschnitt begegnet uns ein, wie ich finde, bemerkenswerter Mann, bei dem wir uns viel abschauen können. Stellen wir uns diese Szene noch einmal vor. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und vielen anderen. Da kommt ein Mann auf ihn zugelaufen und schon von Weitem sieht man an seiner gut sitzenden und modischen Kleidung, dass er kein unbetuchter Mann ist. Also dieser Mann läuft auf Jesus zu, fällt vor ihm auf die Knie und er macht sich dabei seine schönen Kleider dreckig. Aber das ist ihm egal, denn er hat etwas Dringendes auf dem Herzen. Eine Frage, die ihn umtreibt, beschäftigt und die ihn zu Jesus führt. Und vor Jesus auf den Knien liegend, fragt er: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ich finde, ein bemerkenswerter Mann mit auch einer bemerkenswerten Frage. Dieser Mann hat nicht nur schöne Kleider und viel Vermögen, wie wir später erfahren. Er hat vor allem einen Kopf, den er nicht nur benutzt, um sich vom Friseur die neuesten Locken legen zu lassen, sondern den er sogar zum Denken benutzt. Dieser Mann hat ernsthaft nachgedacht. Und zwar über die entscheidenden Fragen des Lebens. Er ist nicht jemand, der sich irgendwie so durch das Leben treiben lässt. Ihm reicht es nicht einfach, irgendwie unterwegs zu sein im Leben, sondern ihm geht es um das Ziel. Um es mit modernen Worten zu sagen, er ist zielorientiert und er will zielorientiert leben. Das, finde ich, zeichnet ihn aus und das können wir von ihm lernen. Er will sein Leben vom Ziel her gestalten, damit er dann auch das Ziel erreicht. Und ich denke, er muss sich schon viele Gedanken über das Leben und dessen Sinn und Ziel gemacht haben, sonst würde er nicht auf diese Frage kommen. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Wobei, was ist das, das ewige Leben? Wir reden hier in der Kirche oft davon. Aber was bedeutet das, ewiges Leben? Ist das ein Leben ohne Ende? Also der medizinische Fortschritt hat ja schon einiges an Lebensverlängerung gebracht. Aber ewiges Leben kann ja nicht bedeuten, dass man ständig verjüngt durch Kräuter, Pillen und Kuren, in Bewegung gehalten durch Fitnessprogramme und Kunststofforganersatzteile keuchend auf die 150 zugeht. Ewig bedeutet in der Bibel nicht einfach immer weiter ohne aufhören. Das ist auch nicht sonderlich verlockend, immer wieder dasselbe. Auch der Schönste wird langweilig, wenn es sich immer wieder holt. Denken wir an Karl Valentin und seinen Münchner im Himmel. Ewig? Ewig, das ist das Wesen und die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Ewiges Leben ist also Gemeinschaft mit dem Schöpfer und Herrn des Universums. Ewiges Leben ist ein Leben, das vom schöpferischen Handeln Gottes geprägt wird und nicht von den Maßstäben dieser Welt. Das hat dieser Mann, der da Jesus vor die Füße fällt, erkannt. Dieser Mann hat entdeckt, was ich bin und kann und tue, das kann es letztlich nicht sein. Das kann nicht alles sein. Er hatte Geld und alles, was man sich mit Geld kaufen konnte. Aber er hat entdeckt, Leben ist mehr als kaufen. Ich kann mir zwar alles leisten, aber das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Und was brauche ich denn dann, wenn ich das letzte Hemd anhabe? Das kann ich mit Geld nicht bekommen. Also, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was ist nötig, dass ich am Ende meines Lebens nicht mit leeren Händen dastehe? Er hatte Beziehungen. Nie war er allein. Wo er war, war Betrieb und gab es interessante Gespräche. Viele rissen sich um seine Freundschaft. Aber letztlich blieb er einsam. Wenn er keinen Betrieb um sich hatte, wenn er einmal allein für sich war, dann gähnte ihn die Leere an. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was trägt, wenn ich alleine bin? Er war ein anständiger Mensch. Von Kind auf hatten die Eltern darauf geachtet, dass er ein brauchbares Glied der Gesellschaft würde. Die Gebote Gottes waren für ihn nicht nur lästige Pflicht, auch der Gottesdienst war ihm wichtig. Er wollte etwas für Gott und die Menschen tun. Seine Ernsthaftigkeit wurde geschätzt und so hat er es zu Ansehen und Ämtern in der Stadt und in der Synagoge gebracht. Und doch spürte er, etwas fehlt mir. So ein unerfüllter Rest blieb bei allem. Was muss ich tun, dass mein Leben wirklich Sinn hat? Was muss ich tun, dass mein Leben mehr ist, als was ich mir leisten kann? Mehr ist, als was ich für andere leiste? Und mehr ist, als ich für Gott leiste. Dieser Mann hat begriffen, dass sinnvolles, erfülltes Leben nur aus Gottes Dimension, aus Gottes Ewigkeit kommen kann. Und deshalb fragt er, wie kann ich Anteil an Gottes Wirklichkeit bekommen? Und er hat auch begriffen, dass er sich das nicht erwerben oder kaufen kann. Denn er fragt ja, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben. Das heißt, Gott muss es geben. Mensch kann sich das nicht nehmen. Das hat er auch begriffen. Aber er will sich diesem Erbe auch würdig erweisen. Er will etwas dafür tun. Er ist bereit, sich einzusetzen, sich zu engagieren, sein Leben zu verändern und den Forderungen Gottes nachzukommen. Die Frage, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben, das zeigt, dieser Mann ist zielorientiert und ist einsatzwillig. Und ich finde, damit ist er für uns alle ein Vorbild. Auch seine Frömmigkeit ist übrigens beispielhaft. Als Jesus ihn auf diese Gebote hinweist, die wir vorhin ja in Länge gehört haben, wo dann auch steht, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Falsches über andere sagen, du sollst keinen Raub begehren, ehre deinen Vater und deine Mutter, da kann er dann sagen, Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da kann ich nur sagen, gut ab. Ist irgendjemand heute Morgen hier, der ehrlichen Herzens das auch von sich sagen könnte? Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt, ich nicht. Wie reagiert nun Jesus auf diesen Mann? Wie geht er mit ihm um? Wir lesen, da sah ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Es gibt Ausleger, die das griechische Wort nicht nur mit lieb, liebhaben, liebgewinnen übersetzen, sondern mit umarmen, küssen, also mit konkreten Ausdrücken der Liebe und Zuneigung. Vielleicht hat er ihn einfach in den Arm genommen. Jesus sieht diesen Mann an und er sieht dabei viel Gutes, was ihm an diesem Mann gefällt. Jesus nimmt den Mann wahr, wie er ist, nimmt ihn ernst, achtet ihn und hat ihn einfach lieb. Es ist so, Gott liebt die Frommen. Jesus stand doch nicht automatisch in Opposition zu den Frommen seiner Zeit, also den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wenn aber die Frommen ihre Riten und Gebräuche, mit denen sie ihre Frömmigkeit lebten, höher einschätzten als die Gottesbeziehung, dann konnte Jesus knallhart werden und die Pharisäer als Heuchler bezeichnen, weil sie durch ihre Einstellung und ihre Verhalten andere ausschlossen. da sah ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Und genau deshalb, weil Jesus ihn lieb gewonnen hatte, diesen Mann, der davor in dem Staub des Weges kniete, genau deshalb legt Jesus den Finger in die Wundestelle und sagt, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Damit wir das nicht falsch verstehen. Jesus richtet nicht hier ein 11. Gebot der Besitzlosigkeit auf. Aber er macht dem Mann klar, wo sein entscheidender Denkfehler ist. Er dachte, er müsse und könne etwas tun, um sich Gottes Erbe, dem ewigen Leben, würdig zu erweisen. Und Jesus hält ihm vor Augen, dass es nicht auf sein Tun ankommt, sondern auf seine Beziehung zu Gott. Wir stellen also erschreckend fest, dass Frommsein nicht vor Unglauben schützt. Man kann so beschäftigt sein mit religiösem Betrieb, mit christlichem Leben in Gemeinde und Alltag, dass das Wesentliche aus dem Blick gerät. Glauben ist nicht zuerst tun, sondern es geht um unser Verhältnis zu Gott. Daraus erwächst dann Tun. Es geht letztlich um die Frage, was hält dich? Woran hältst du dich? Welches Verhältnis hast du zu Gott und welches Verhältnis hast du zu anderen Dingen, anderen Menschen? Wie gesagt, es geht Jesus nicht um ein 11. Gebot der Besitzlosigkeit. Die völlige Besitzlosigkeit hat Jesus nie als Eintrittsbedingung in seine Nachfolge von irgendjemand gefordert. Nein, es geht nicht um ein 11., sondern es geht Jesus letztlich um das 1. Gebot. Wir haben es gehört. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und in diesem 1. Gebot entscheidet sich alles. Bei diesem Mann und auch bei dir und mir. Das Problem ist ja meist nicht, andere Götter zu haben und den lebendigen Gott nicht im Leben zu haben. Das Problem ist das Neben. Gott hat ja schon einen Platz in unserem Leben, sogar einen Ehrenplatz. Um es mal in einem Bild zu sagen, Gott sitzt im Fußballstadion unseres Lebens auf der Ehrentribüne. Aber nicht auf der Trainerbank. In seinem großen Katechismus erklärt Martin Luther zum 1. Gebot, dass es darum geht, woran unser Herz hängt, woran wir unser Leben festmachen. Und er sagt, woran du dein Herz hängst, was dir das Wichtigste ist im Leben, das ist dein Gott. Ich vermute mal, hier sitzen etliche, die mehr von Chemie wissen als ich. Ich hatte leider nur ein Jahr Chemieunterricht während meiner Schulzeit, aber ich hoffe, Folgendes stimmt so, wie ich das jetzt wiedergebe. In der Chemie gibt es eine Menge von Verbindungen. Das heißt, zwei Stoffe sind so miteinander verbunden, dass sie wieder eine Einheit bilden. Eine Verbindung mit anderen Stoffen dann kann man nur herstellen, indem man die alten Verbindungen aufbricht, wobei man viel Energie braucht. Das ist ein Bild für den Zustand des Mannes in unserer Geschichte. Er ist mit seinem Besitz so eng verbunden, dass er mit ihm eine Einheit bildet. Und Neues kann nur entstehen, wenn diese Verbindung aufgebrochen und abgebrochen wird. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch, geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen. Dann komm und folge mir nach. Bei dem Mann war es das Geld. Was würde Jesus wohl in einem seelsorgerlichen Gespräch mit uns zur Sprache bringen? Welche Verbindungen würde er bei uns analysieren? Welche Bindungen bei uns aufdecken? Wo müsste er zu mir oder zu dir sagen, eines fehlt dir? Wäre es auch das Geld? Eine Sucht? Der Ehrgeiz? Das Streben nach Sicherheit, die Beziehung zu einem Menschen, die Begeisterung für ein Hobby, der Wunsch nach Macht und Einfluss. Ich bin nicht Jesus, ich weiß es nicht, aber er wird auch uns auf den Kopf zusagen, was uns fehlt, wenn wir ihn hineinreden lassen in unser Leben. Das heißt, die Frage nach dem ewigen Leben, die Frage nach dem Sinn des Lebens ist von daher auch eine gefährliche Frage, denn Jesus nimmt diese Frage ernst. Er zeigt, dass das eine ist, was bei uns fehlt, das eine, das keinen Kompromiss verträgt, das blockiert, das uns vom Leben mit Gott trennt. Bei dem Mann in unserem Text heute war das Geld der wunde Punkt. Aber nochmals, es geht nicht bei jedem ums Geld. Das können auch ganz andere Dinge sein. Aber bei jedem stellt Jesus diese Vertrauensfrage. Wem willst du im letzten und tiefsten vertrauen? Wer oder was hält und trägt dein Leben? Und in dieser Frage gibt es kein sowohl als auch, sondern gibt es nur ein entweder oder. Gibt es keinen Kompromiss, sondern nur eine eindeutige Entscheidung. Fritz Schwarz, der frühe Superintendent von Herrn, hat gesagt, Christen sind Menschen, denen Jesus konkurrenzlos wichtig ist. Ich möchte es so zuspitzen. Glauben bedeutet nicht etwas Zusätzliches tun. Glauben heißt nicht etwas haben, sondern Glauben heißt loslassen. Nachfolge Jesu heißt loslassen. Dazu zum Schluss eine kleine Geschichte. Ein Atheist fiel von einer Klippe. Beim Hinunterstürzen packte er den Zweig eines kleinen Baumes. Dort hing er nun zwischen dem Himmel und dem Abgrund. Wohl wissend, dass er sich nicht lange dort halten könnte. Und dann plötzlich kam ihm eine Idee. Gott, rief er laut. Gott! Schweigen. Niemand antwortete. Gott, schrie er nochmal, wenn es dich gibt, rette mich und ich verspreche, dass ich an dich glauben werde und andere den Glauben lehren werde. Wieder Schweigen. Und dann ließ er vor Schreck beinahe den Zweig los, als eine kräftige Stimme durch das Tal dröhnte. Das sagen sie alle, wenn Not am Mann ist. Nein, Gott, nein, rief er laut. Nun schon hatte er ein bisschen Hoffnung gewonnen. Ich bin nicht wie die anderen. Ich habe ja schon begonnen zu glauben, sonst hätte ich dich ja gar nicht angerufen. Ich habe ja sogar schon deine Stimme gehört. Du musst mich bloß noch retten und ich werde deinen Namen bis an die Enden der Welt verkünden. Gut, sagte die Stimme. Ich werde dich retten. Lass den Zweig los. Den Zweig loslassen? Hältst du mich für verrückt? Glauben heißt loslassen. Sonst kann Jesus uns nicht auffangen. Glauben heißt loslassen, sonst können wir nicht bei Jesus festmachen. Liebe Schwestern und Brüder, nicht alle in der Geschichten in der Bibel haben ein Happy End. Unsere heutige Geschichte gehört da auch zu. Der Weg dieses noch doch so bemerkenswerten Mannes ist nicht der Weg der Nachfolge, der Weg mit Jesus geworden. Er wollte wissen, was er tun müsste für das ewige Leben. Er wollte wissen, was der letzte Schliff ist, der ihm noch vor Gott fehlt. Und Jesus macht ihm klar, dass es nicht um den letzten Schliff geht, sondern um den letzten Halt. Und dann lesen wir, der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Der Mann hat seine Entscheidung getroffen. Für den Besitz, gegen die Gottesbeziehung. Das ist ihm nicht leicht gefallen. Er ging traurig weg. Er wusste, was er verpasste, aber er konnte nicht loslassen. Er war zu sehr verbunden mit seinem Besitz, von dem er Sicherheit und Identität bezog. Und was macht Jesus? Jesus lässt ihn gehen. Jesus akzeptiert und respektiert die Entscheidung auch gegen ihn. Jesus zwingt niemanden. Der Mann war traurig. Aber ich bin mir sicher, Jesus war noch viel trauriger. Jesus ist immer traurig, wenn Menschen einen anderen Weg für sich wählen. Und nicht den Weg der Nachfolge. Jesus leidet darunter, wenn Menschen ihm nicht vertrauen, wenn Menschen ihm nicht seine Liebe glauben. Jesus will uns doch so viel geben. Er will uns ewiges Leben geben, also sinnerfülltes Leben. Aber er will keine Ergänzung sein. Kein Lückenbüßer. Nicht auf der Ehrentribüne. Sondern er will auf der Trainerbank sitzen. Er will unser Leben gestalten und führen, damit wir eben zielorientiert leben und auch am Ziel ankommen. Wir müssen uns entscheiden. Nicht nur einmal, sondern jeden Tag neu. Was ist für mich und für dich der letzte Halt? Worauf verlassen wir uns wirklich? So traurig Jesus ist, wenn jemand weggeht, so sehr freut er sich über jeden, der sich mit ihm auf den Weg macht, der alles andere loslässt und ihm nachfolgt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.